Jeder Mensch hat einen Weg zu beschreiten. Meistens sind es Grenzen, die Probleme bereiten. Und so ist es schon seit ewigen Zeiten. Ich mein, alle haben ein Päckchen zu tragen. Hoffen auf bessere Tage, gehen über Bäche und Fahle. Aber die Angst hat die Hosen an. Sie baut eine Grenze zwischen dir und dem gelobten Land. Eine Wende bekommt nur wer an ein Ende noch nicht denkt. Wer die Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Diese Mauern haben Risse, sind einsturzgefährdet. Dass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Geh Richtung Sonne, sonst aus der Traum im Kellerland. Trau dich raus und schau mal übern Tellerrand.
Bienvenue, welcome, willkommen, salam alaikum, buenas tardes, dobadan. Hier ist die Sendung Grenzenlos vom Januar 21. Einige Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Ein zweiteiliger Dialog, Vortrag, Online-Vorträge mit dem Thema: Kann Baden-Württemberg Antirassismus? Dann ein Bericht von Tobias Pflüger aus dem Bundestag, sogenannter Verteidigungsausschuss. Dann ein Beitrag zur Unterstützung der Forderung, Abschaffung von Leiharbeit und Werkverträgen, nicht nur in den Schlachthöfen. Ein Beitrag und ein Beitrag zur Straflosigkeit bei den 50 Milliarden Steuerbetrugsverbrechen im Zusammenhang des sogenannten Cum-Ex-Skandals. So, nun geht's los.
Die Mauer muss weg, ha, ist so. Alles, was du fühlst, alles, was du willst, ist grenzenlos. Lass die Grenzen.
Als Einstieg ein Beitrag zur aktuellen Kampagne, zu finden auch im Lebernet. Zero Covid.
Mauern zwischen dir und mir, Zäune zwischen dort und hier, Schranken schreien Stopp, aber nur in deinem Kopf. Mauern zwischen dir und mir, Zäune zwischen dort und hier, Schranken schreien Stopp. Aber nur in deinem Kopf. Alles, was du fühlst, alles, was du willst, ist grenzenlos. Lass die Grenzen los, denn wir denken groß. Grenzenlos, grenzenlos.
Was Proteste auf den Straßen angeht, dominieren seit einigen Monaten die sogenannten QuerdenkerInnen, zumindest hierzulande das Bild, die ein Ende der Anti-Corona-Maßnahmen einfordern. Der Aufruf Zero Covid vertritt aber die Auffassung, die Maßnahmen reichen nicht aus. Warum ist das so?
Also ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass ja alle Maßnahmen, die momentan getroffen werden oder auch die überhaupt im Laufe des letzten Jahres getroffen worden sind, tatsächlich den privaten Bereich betreffen oder auch den sozialen Bereich. Man spricht ja auch von Social Distancing. Ein Wissenschaftler hat kürzlich gesagt, eigentlich geht es um körperliche Distanz und gar nicht um soziale Distanz. Und es wird eigentlich immer deutlicher, dass bei der Frage, wo kommen die Infektionen überhaupt her, wo infizieren sich die Leute, der Bereich der Arbeit und der mehrwertproduzierenden Wirtschaft fast komplett ausgeschlossen wird, während es im Privatleben tatsächlich deutlich enger wird und die Menschen damit auch alleine gelassen werden. Das heißt, hinter diesen Querdenker-Protesten steckt ja einerseits durchaus ein Impuls, der nachvollziehbar ist, nämlich zu sagen, gefühlt wird meine persönliche Freiheit eingeschränkt. Ich wäre persönlich auch der Meinung, die muss tatsächlich auch eingeschränkt werden. Ohne geht es eben gerade nicht. Freiheit und Demokratie ohne Gesundheitsschutz ist nichts wert. Wenn man allerdings das Gefühl hat, dass diese Maßnahmen tatsächlich nur auf dem Rücken der Einzelpersonen, der Menschen ausgetragen wird und merkt, die Situation wird gar nicht besser, dann ist der Protest berechtigt, geht aber natürlich in eine falsche Richtung. Und er geht natürlich erst recht dann in eine falsche Richtung, wenn diese Pandemie tatsächlich völlig unterschätzt wird. Und unserer Meinung, also die Meinung derjenigen, die diese Zero-Covid-Kampagne jetzt gestartet haben, seit heute ist sie online und kann auch online unterzeichnet werden bei WEACT, dass es tatsächlich stärkere Maßnahmen geben muss und nochmal untersucht werden muss, wo kommen denn diese Infektionen überhaupt her? Wie verbreitet sich das Virus aktuell überhaupt?
Und ihr geht auch davon aus, dass der Arbeitsplatz hier eine gewichtige Rolle spielt oder auch der Weg zur Arbeit?
Also es gibt ja einige spektakuläre Beispiele, wo das bekannt ist, vor allen Dingen im Logistiksektor und in allererster Linie in der fleischverarbeitenden Industrie. Das war stark in den Medien. Am Anfang der Pandemie oder der europäischen Wahrnehmung der Pandemie im März letzten Jahres kamen mehr Beispiele aus dem beruflichen und aus dem Arbeitsbereich mal hoch. Die sind tatsächlich mittlerweile untergegangen und tatsächlich ist es so, dass das kaum erfasst wird. Es wird immer von den meisten Ansteckungen im Haushaltsbereich ausgegangen, aber es wird überhaupt nicht gefragt, wie kommen denn überhaupt diese Infektionen in den Haushalt? Und da muss es ja etwas geben. Jetzt die Presselandschaft und die Politik argumentiert ja hauptsächlich damit, dass die Leute sich nicht an die Regeln halten würden und anscheinend doch irgendwo dubiose Corona-Partys gefeiert werden. Andererseits sagen aber die Umfragen, dass 60-70%, also eigentlich immer noch eine starke Mehrheit, die Regeln gut finden und sie auch befolgen. Und das ist, wenn ich auf die Straßen gucke, eigentlich auch mein persönlicher Eindruck. Die Regeln werden zum Großteil befolgt. Der Mehrheit der Leute ist die Akutheit der Lage durchaus klar. Und andererseits wird im Berufsverkehr und bei vielen Arbeitsstätten halt überhaupt nicht drauf geachtet. Also ein Beispiel wäre, um sich das anzugucken, wäre die Frage, wie viel Homeoffice ist denn möglich? Viele Arbeitgeber sperren sich völlig unsinnigerweise gegen Homeoffice-Regelungen. Im Frühjahr beim ersten Lockdown waren, wenn ich mich nicht alles täusche, 27% der Betroffenen, der Menschen im Homeoffice. Jetzt sind es noch 14%. Und die Lage ist eigentlich akuter. Es müsste also eigentlich viel mehr sein.
Kommen wir nochmal zu denen, die sich gegen die Maßnahmen stellen. In einem Artikel für die anarcho-syndikalistische Zeitschrift DA erklärst du, dass die auf den Querdenken-Demos angeprangerten sogenannten Eliten letztlich dasselbe wie die Demonstrierenden wollen würden. Diese Aussage mag erst einmal nicht jedem einleuchten.
Naja, im Wesentlichen geht es ja darum, weiter konsumieren zu können und weiter Geld verdienen zu können. Wobei zumindest das Letzte, wenn man Miete zahlen muss, wenn man weiter leben muss und das ja ohne Konsum nicht geht, ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Und der Protest ja dahin geht, diese Maßnahmen zu entschärfen und damit auch die Wirtschaft am Florieren zu halten. Das ist vielleicht nicht das ursprüngliche Ansinnen der Querdenker, ist aber für die Industrie, die dasselbe denkt, letztlich nützlich, weil die auch die eigentlich immer versuchen, den Lockdown oder den Shutdown, den wir eigentlich bräuchten, zu vermeiden. Wir müssten meines Erachtens dahingehend alles, wir müssten eigentlich alles, was nicht systemrelevant oder eher gesellschaftsrelevant ist, tatsächlich mal komplett schließen. Sonst werden wir der Lage meines Erachtens wirklich nicht Herr. Von daher Ich wäre vorsichtig mit dem Begriff Idioten, aber in dem Sinne nützliche Idioten sind die Proteste immer ein schöner Vorwand, um zu sagen, mehr können wir der Bevölkerung nicht zumuten. Wobei es gar nicht darum geht, der Bevölkerung mal was zuzumuten, sondern eher der Wirtschaft, also der offiziellen Wirtschaft mal was zuzumuten. In der Lage, und das betrifft ja nicht nur die Frage, kann man mal Betriebe schließen, sondern das betrifft auch die Frage, wie wird denn dann das Leben finanziert? Das heißt, es reicht natürlich nicht zu sagen, alles zumachen, sondern damit einhergehen muss natürlich sowas wie zum Beispiel eine Aussetzung der Mieten und eine Weiterzahlung des Lohns. Das könnte sich die Wirtschaft durchaus leisten. Ein letzter Punkt ist ja auch, das ist ja selbst von der Wirtschaftsseite aus sehr kurz gedacht. Meines Erachtens wäre selbst, wenn man keine Kritik am aktuellen ökonomischen System hat, erscheint es mir selbst ganz marktwirtschaftlich gedacht logischer zu sagen, wir machen kurz ganz zu, wobei kurz schon mehr als einen Monat bedeuten muss. Die Rede ist ja oft von 5 Wochen, damit die Infektionsketten wirklich gebrochen werden.
Stichwort Wirtschaft in den Shutdown. Wie soll das durchgesetzt werden?
Also mit der Kampagne, die wir hier gerade fahren, ist uns durchaus bewusst, dass wir als Kampagne, die das laut fordert und ja sozusagen auch nach oben fordert, das nicht durchsetzen werden. Unser Bestreben ist es hier aber, eine öffentliche Diskussion hinzubekommen. Wenn man sich eigentlich global die Entwicklung der Shutdowns und der geschlossenen Unternehmen und Betriebe und Firmen anschaut, dann war der Lockdown eigentlich nie etwas, was von Regierungen einfach angeordnet wurde, sondern eigentlich sind die Lockdowns fast immer Resultate von Protesten von unten in den Betrieben gewesen, vor allen Dingen in Italien und auch in den USA. Es gab massive Streiks für Betriebsschließungen, für bessere Gesundheitsbedingungen und besseren Schutz der Angestellten und Arbeiterinnen in den Betrieben. Das heißt, tatsächlich brauchen wir die Stimmen in den Betrieben selber, die sagen, wir wollen hier so nicht mehr arbeiten. Und das setzt aber voraus, dass man die Option überhaupt erstmal benennt und sagt, auch darüber muss mal mehr geredet werden. Gerade in der letzten Woche wird ja endlich etwas mehr darüber geredet. Denn jetzt müsste eigentlich anhand der aktuellen Zahlen auch dem Letzten klar geworden sein, dass die bisherigen Maßnahmen die Pandemie nicht stoppen.
Dass dann folgende oder beim Lockdown folgende zu Hause bleiben, können sich, gerade wenn man die überregionale Dimension anschaut, viele eigentlich nicht leisten. Das Zuhause bietet für Obdachlose und Flüchtlinge, aber auch für Menschen mit wenig Geld und viele andere eben keinen Schutz. Wie sollte diesen Tatsachen entgegengetreten werden?
Also das ist völlig richtig. Also ich habe einen Aspekt genannt, nämlich den Aspekt, dass man eigentlich Mieten aussetzen müsste. Das geht natürlich noch weiter. In der Kampagne, in der Zero-Covid-Kampagne wird hier auch gesagt, wir wollen niemanden zurücklassen. Das heißt, es müssen natürlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es müssten zum Beispiel Hotels freigeräumt werden. Es muss die Möglichkeit geben, dass Obdachlose auch zu Hause sein können. Also dazu muss es erstmal ein Zuhause geben. Dasselbe gilt natürlich für Flüchtlinge in Flüchtlingslagern oder in Flüchtlingsunterkünften, die massiv ausgeweitet werden müssten und entsprechend den Leuten auch die Möglichkeit einer sicheren Unterbringung gegeben werden. Und das ist natürlich dann ganz spezifisch durchaus eine Forderung an die Politik und oftmals auch an die Kommunalpolitik.
Zero-Covid fordert den Ausbau angesichts der Corona-Krise der sozialen Gesundheitsinfrastruktur. Was muss in diesem Bereich geschehen?
Meiner persönlichen Meinung nach ist einer der allerersten und wichtigsten Punkte, der auch ohne Covid gelten müsste, die komplette Abschaffung der Fallpauschalen. Also letztlich die Durchkommerzialisierung und der Krankenhäuser hin zu gewinnorientierten Fabriken. Und entsprechend muss da natürlich das, was bisher im Gesundheitssektor eingespart wurde, zurückgenommen werden und darf nicht weitergehen. Es geht also um Privatisierung von Kliniken. Es geht darum, dass wir vernünftige Personalschlüssel brauchen. Es gab ja in den vergangenen 3-4 Jahren verschiedene Streiks für vernünftige Personalschlüssel, angefangen vor allen Dingen bei der Charité in Berlin, bis dann aber Düsseldorf, Saarland und Ähnlichem. Und diese Personalschlüssel, die ja erstreikt worden sind, sind während der Corona-Pandemie teilweise sogar wieder zurückgenommen worden. Die viel beklatschten Pflegekräfte in den Krankenhäusern arbeiten jetzt also mehr und bekommen für diese Ehre, für diese zweifelhafte Ehre, Heldinnen, Alltagsheldinnen zu sein, in Anführungsstrichen, eigentlich keine Aufmerksamkeit. Dasselbe gilt auch für die Gesundheitsämter, die rigide kaputt gespart worden sind. Beispiel ist etwa die Stadt Stuttgart, die hatte 2012 noch über 200 Beschäftigte, hat aktuell noch circa 150 oder 160 Beschäftigte, die tatsächlich mit der Situation völlig überlastet sind, weil ihnen einfach das Personal fehlt und weil die auch deutlich schlechter bezahlt sind als etwa in den Krankenhäusern oder gar privat niedergelassene Ärzte. Das sind zahlreiche Aspekte, vor allen Dingen im Pflegebereich, die an Forderungen anknüpfen und an Ideen anknüpfen, die in Gewerkschaften, in Betriebsgruppen, in Pflegeorganisationen auch vorher schon thematisiert worden sind, wo die Pandemie nur zeigt, wie notwendig das ist. Also ein weiteres Beispiel, was sicherlich wichtig ist, man braucht eine entsprechende Erhöhung der Betten auf Intensivstationen.
Und in den angesprochenen Gesundheitsämtern hilft jetzt die Bundeswehr mit, womit die Militarisierung der Gesellschaft, dieser weiter Vorschub geleistet wird. Ein Thema der letzten Wochen ist auch die Impfgerechtigkeit. Wie ließe sich diese herstellen?
Also zum Punkt Impfgerechtigkeit finde ich erstmal, da muss man tatsächlich mal meiner Meinung nach die Bundesregierung und den Bundesgesundheitsminister in Schutz nehmen. Ich finde, das ist teilweise Klagen auf sehr hohem Niveau, wenn man bedenkt, dass 85% der Impfstoffe 15% der Weltbevölkerung, nämlich in den reichsten Ländern, zur Verfügung stehen. Und eine gerechte Verteilung der Impfstoffe würde für mich erstmal bedeuten, auch in den globalen Ländern des Südens entsprechend gerecht zu verteilen. Ich würde das auf den Punkt bringen, wenn nicht mehr Impfstoff da ist, dann ist tatsächlich einfach nicht mehr Impfstoff da. Also ich halte es für wichtig, dass man darüber redet, diese Impfstoffe, die ja auch aus Steuergeldern bezahlt worden sind, zu kollektivieren und zu sozialisieren und damit die Möglichkeit zu geben, Generika herzustellen, also nicht lizenzierte weitere Impfstoffe, die für entsprechend günstig zu erhalten sind. Ich halte es weiter für wichtig, dass der global gerecht verteilt wird, und ich halte es für wichtig, sich nicht auf diese Impfungen zu verlassen, denn selbst im besten Falle wird es bis ins Jahr 2022 dauern, bis die Bevölkerung Deutschlands oder auch der Welt durchgeimpft sind. Und diese Zeit bleibt dem Virus, um zu mutieren, was wir ja mit dem B.1.1.7-Virus aktuell haben, und auch vorherige Mutationen waren ja durchaus schon ein Problem. Das Coronavirus mutiert permanent. Wahrscheinlich war dieser sehr hohe Ausbruch in Italien im Frühjahr 2020 schon eine Mutation. Und zum Beispiel ist der Coronavirus an der Westküste der USA schon ein komplett anderer als an der Ostküste der USA, weil der an der Ostküste aus Europa kommt, während er an der Westküste aus China gekommen ist.
Wir haben es jetzt schon mehrmals auch angesprochen. In den nächsten Monaten wird sich natürlich auch die Frage stellen, wer zahlt für diese Krise? Was schlägt der Aufruf Zero Covid vor?
In dem Aufruf schlagen wir tatsächlich vor, also man kann das auf den Punkt bringen, die Reichen sollen zahlen. Es gibt tatsächlich ja diverse Krisengewinner. Das sind in erster Linie, wer einem da sofort einfällt, ist natürlich Amazon, und das sieht man täglich auf den Straßen, dass wesentlich mehr Autos mit Paketdiensten unterwegs sind. Auch die Transaktionssteuer, eine alte Forderung von Attac zum Beispiel, ist da ins Spiel gebracht worden. Also es gibt zahlreiche Gewinne. Die Zahl der Millionäre in Deutschland ist deutlich höher geworden. Die Aktienindexe steigen tatsächlich teilweise. Da ist tatsächlich das Geld da. Und auch das ist allerdings eine Forderung, die schwer durchzusetzen ist, die benannt werden muss, wofür wir meines Erachtens immer, auf das wir immer die Aufmerksamkeit lenken müssen. Aber es ist auch klar, dass es eine Situation, die hatten wir eigentlich in den Jahren 2007, 2008 mit der globalen Weltwirtschaftskrise schon mal. Die hatten wir dann anschließend in der darauffolgenden sogenannten Euro-Krise nochmal. Es wurde immer gesagt, die Reichen sollen zahlen oder wir zahlen nicht für eure Krise. Das ist meines Erachtens auch jetzt die richtige Parole. Durchgesetzt hat sich das tatsächlich nie. Ich denke, da wird noch einiges zu tun sein, bis wir auf solche Umverteilungsaspekte sehr real hinarbeiten können. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, diese Forderung zu stellen, denn man kann ja schon feststellen, dass man zumindest im Kleinen da entsprechend was verändern kann. Also es kann ja nicht angehen, dass wir nach der Krise haufenweise kleine Gastronomie haben, die pleite ist und die Leute, die dort arbeiten, auf der Straße stehen und von deutlich weniger Geld leben müssen, während es andererseits, wie gesagt, sich die Zahl der Millionäre in Deutschland deutlich erhöht hat.
Noch einmal zurück zu den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit etc. Auch viele Linke sagen, bei diesen Anti-Corona-Maßnahmen geht die Freiheit verloren. Haben Sie nicht recht?
Sie haben dann recht, wenn das tatsächlich keine Schutzmaßnahmen sind, beziehungsweise nicht zum Schutz von Einzelmenschen, von Einzelpersonen gilt, sondern tatsächlich nur ein Schutz der Wirtschaft ist. Wenn diese Maßnahmen also tatsächlich, und das ist mindestens seit dem Herbst der Fall, ziemlich unkoordiniert sind, und wenn sie langfristig immer wieder auftauchen. Ich sehe hier noch keine großartigen Grundrechtseinschränkungen oder nicht die Bedrohung, dass das Einschränkungen sind, die sich auf Dauer etablieren könnten und dann einfach beibehalten werden. Also was mir wichtig wäre, ist zu sagen, dass das Soziale nicht verloren gehen darf und dass man nicht dahin kommen darf, dass die Kommunikation und damit auch der demokratische Charakter verloren geht. Das heißt, zum Beispiel darf das Demonstrationsrecht nicht eingeschränkt bleiben. Ich halte es aber für vollkommen richtig zu sagen, das Demonstrationsrecht muss unter Auflagen entsprechender pandemischer Sachen, also mit Mindestabständen, mit Masken und zwar möglichst FFP2-Masken und Ähnlichem bei hergestellt werden. Und da muss auch die Öffentlichkeit drauf achten.
Abschließend, wie eingangs gesagt, auf den Straßen dominieren eher die Stimmen, die ein Ende der Maßnahmen gegen das Coronavirus wollen. Wie kann denn gesellschaftlich auch über die Landesgrenzen hinaus Druck aufgebaut werden für so etwas wie einen solidarischen europäischen Shutdown, der auch wirklich das Stichwort solidarisch verdient?
Ich arbeite ja beim Express, wie du eingangs schon vorgestellt hast, und der Express steht in der Tradition des sozialistischen Büros und hat immer den sogenannten Erfahrungsaustausch hochgehalten. Ich glaube, dass es tatsächlich, und ich glaube auch viele der jetzt sogenannten Querdenker würden nochmal ins Nachdenken kommen, wenn sie tatsächlich einfach mal an der Basis mit Menschen aus anderen Ländern, mit betroffenen Menschen sprechen würden, wenn sie mehr Kontakte hätten. Also ich denke, es ist an der Zeit, und so sehe ich auch die Aufgabe von Medien wie den unseren, diesen Austausch auch zu organisieren. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Dann ist es, denke ich, tatsächlich mit Bezug auf die Anti-Corona-Demos sicherlich ein wichtiger Schritt, dass man die Menschen nicht als Idioten abstempeln darf, sondern tatsächlich sagen muss, die Sorgen, die hinter den falschen Protesten stehen, sind teilweise berechtigt. Und da gilt es dann meines Erachtens eben deutlich zu kritisieren, also zu differenzieren. Was sind denn wirklich Rechtsextreme? Die sind dann natürlich sehr, sehr stark. Das kann keiner bezweifeln. Die auch wirklich die Gefahr völlig leugnen. Und wer sind die Menschen, die einfach in ihrem Alltag beunruhigt sind? Also um ein kleines Beispiel zu nennen, ich bin gerade in Frankfurt im Büro. In Frankfurt fand vor einigen Monaten eine Elterndemonstration statt, helft unseren Kindern. Dahinter steckt ja ganz oft, wir müssen weiterhin arbeiten und unsere Kinder sind zu Hause und sind nicht in den Schulen und Kindergärten. Und irgendwie müssen wir uns um die Kinder kümmern. Jetzt wäre aber meiner Meinung nach der konsequente Schluss daraus eben nicht zu sagen, die Schulen und Kindergärten müssen wieder öffnen. Ich atme auf, dass das Land Baden-Württemberg das heute nicht so entschieden hat, was ja nach den vorherigen Kommentaren der Kultusministerin Eisenmann nicht so eindeutig war, sondern man muss den Eltern eben die Möglichkeit geben, sich wirklich um die Kinder zu kümmern. Das heißt entsprechend eben wieder, und dann sind wir eigentlich wieder beim Anfang, die Arbeit reduzieren. Es kam dann tatsächlich auf dieser Demo in Frankfurt, darum komme ich darauf, kamen eben solche Parolen, sperrt doch erstmal die Gefährdeten weg. Das ist eine hochgradig gefährliche Denkweise meines Erachtens, die ja letztlich darauf hinausläuft, eine Art von Internierung von Menschen über 80 oder vielleicht auch über 60 zu fordern, von Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen besonders gefährdet sind, was auch praktisch gar nicht geht, weil es über 25% der Bevölkerung betreffen würde. Und sozusagen den in Anführungsstrichen gesunden Teil der Menschen dazu sagen. Das ist ein Denken, das sich hier nicht durchsetzt, aber das wieder diskussionsfähig und hoffähig wird, das durchaus problematisch ist. Das heißt, auch da, die Eltern kamen mit einem richtigen Ansinnen. Ne? Es funktioniert nicht, gleichzeitig 8 Stunden zu arbeiten und ein Kind, das zu Hause ist, zu betreuen, hatten aber eine extrem problematische Lösung dafür parat. Und dabei wäre die andere Lösung, wenn ich mein Kind betreuen muss, kann ich eben weniger arbeiten, relativ einfach durchzuführen. Wenn wir mal davon absehen, dass es selbstverständlich gesellschaftsrelevante, systemrelevante Jobs gibt. Das ist ja nicht nur die Krankenpflege, das ist ja zum Beispiel auch sowas wie Stromversorgung. Das ist die Verteilung von Lebensmitteln, die man natürlich nicht komplett beenden und absperren kann.
Und da stellt sich dann wieder die Finanzierungsfrage.
Richtig.
Soweit Thorsten Bevernitz, Redakteur bei der Zeitung Express, Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Wir haben mit ihm über den Aufruf Zero Covid gesprochen. Unter diesen Titel fordern zahlreiche GesundheitsarbeiterInnen, prominente linke WissenschaftlerInnen und JournalistInnen und auch GewerkschaftlerInnen einen solidarischen europäischen Shutdown mit dem Ziel Null Corona-Infektionen. Der Aufruf kann nachgelesen und unterstützt werden unter zerocovid.org.
So, nun gleich zum ersten Teil eines Beitrags über Rassismus, Thema: Kann Baden-Württemberg Antirassismus, rechte Gewalt, Hetze, staatliche Strukturen, Polizei, Bundeswehr, durchsetzt mit Faschisten, völkischen und sogenannten Reichsbürgern? Nun zum ersten Teil dieser Vorträge und Diskussion.
Groß geworden, in der Alltagsrassismus nicht kritisch hinterfragt. Rassismus fängt einfach mit der Frage, woher kommst du, nein, woher kommst du wirklich an, und hört dann damit auf, dass jemand aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft erschossen wird. Kommt immer wieder vor, auch gerade irgendwie, wenn ich mit der Seebrücke unterwegs bin und dann mit Leuten diskutiere und die dann was von sich geben, was ich schon als rassistisch einschätzen würde, und ich das dann sage, ja, aber ich habe das ja gar nicht böse gemeint. Ja, das ändert nichts daran. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Und das heißt aber auch, dass Rassismus als allererstes mit Bildung begegnet werden muss. Das heißt, das muss im Unterricht anfangen, irgendwie aufzuklären, hey, nur weil ein Mensch eine andere Hautfarbe hat, heißt das nicht, dass du diesem Menschen irgendwelche Eigenschaften zuordnen kannst, ob das
dies nicht an ihrer eigenen Erfahrung verhaftet sind oder in ihrer Schemata oder Denkstruktur verankert ist. Warum musste das von außen kommen? Sichtbar für mich ist die Kontrolle der Polizei, die immer wieder in die Öffentlichkeit stattfindet, wo alles gesehen wird, also schwarze Menschen oder die angebliche drohende Verdächtige wird einfach mal in Öffentlichkeit dargestellt. Das heißt, jeder sieht das, und das konnte eine Art von Unsicherheit erwecken an die Zuschauende oder die Mehrheitsgesellschaft. Und die Frage ist, wer ist Bürger dieser Staates und wer ist nicht Bürger? Sind People of Color nur sichtbar, wenn sie Verbrechen begehen? Nur dann werden sie sichtbar. Ansonsten alle schauen weg und dann werden sie einfach mal unsichtbar. Das heißt, ich werde nur sichtbar, wenn ich in Kriminalität oder in irgendwelche Verbrechen in Zusammenhänge gebracht werde oder wenn ich gerade vor Polizei stehe, sonst bleibe ich unsichtbar. Dies ist eine Frage, die ich einfach mal dann nachgehen werde, weil somit wird der feine Unterschied sichtbar zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der Minderheit der schwarze oder gefährliche Leute, die immer wieder sichtbar werden, wenn Polizei sie in Kontakt kommen mit der Polizei. Und diese Normalisierung der Alltagsrassismus muss aufhören. Das heißt, wir brauchen Bildung, wir brauchen diese Aufklärungsarbeit und wir brauchen einfach mal Information und Bildung über diese Macht und Privilegien. Weil viele Leute sind dessen nicht bewusst, was sie machen. Macht haben ist das nicht die Legitimation, rassistisch zu handeln. Wenn ich Macht habe, ist es nicht die Privileg, andere zu markieren oder andere zu unterdrücken, sondern darum ist für mich dieser Status quo zu brechen so wichtig, dass man dieser Politik, der Außenpolitik die Gefahr darstellt und dieser inneren Politik, die einfach mal sagt, wir brauchen die Sicherheit, muss aufhören, weil es kann nicht sein, dass eine Minderheit von Leuten die Gefahr stellt für eine ganze Mehrheitsgruppe. Das geht's nicht. Weil dies koloniale Kontinuität zeigt sie in dieser empirischen Lebensweise, und es kann nicht sein, dass wir uns konzentrieren auf die Drohung und nicht auf die Ursachen halt dieser Ausbeutung, dieser Problem des 21. Jahrhunderts, nämlich die zunehmende ökologische Probleme, die Ressourcenknappheit und die Umweltzerstörung, die Ungleichheiten verursachen und auch gleichzeitig die größte Fluchtursache sind. Darum sind wir hier. Und nicht, weil wir das wollen. Also die Ressourcen von uns sind hier in Europa. Sie werden hier verarbeitet und nicht nur in unseren Ländern.
Danke, Silvia. Auch da werden wir das wahrscheinlich oder mit Sicherheit wieder noch vertiefen. Aber Michael, kommen wir erstmal zu dir. Wie stellt sich für dich als Aktivist der VVN-BDA, einer antifaschistischen Organisation, die schon seit Jahrzehnten aktiv ist und mit dem Problem Rassismus konfrontiert ist. Wie stellt sich für dich das Problem dar?
Ja, für mich als VN-Lehrer ist es natürlich wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass wir als die größte und mitgliederstärkste antifaschistische Organisation, die bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und schließlich dann 1947 in die jetzige Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes umgewandelt wurde. 1973 kam dann der Zusatzbund der Antifaschistinnen hinzu, dass wir natürlich dafür stehen, dass der Schwur von Buchenwald, der da lautet, die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, dass das für uns der wichtigste Topos ist und das wichtigste Leitmotiv, an dem wir uns entlanghangeln. Und du hast es ja schon gesagt, und ich habe es ja jetzt auch bestätigt, das ist eben seit über sieben Jahrzehnten unser ureigenslicher Kampf, die vollständige Entnazifizierung der Gesellschaft. Und das meinen wir auch tatsächlich ernst. Und gerade dieser Buchenwald-Schwur mit dem Hinweis auf die Wurzeln, und zwar auf all seine Wurzeln, der verdeutlicht ja genau das, dass wir immer in die Gesellschaft reingucken müssen und gucken müssen, wo bewegt sich was, wo schlägt denn Faschismus oder Rassismus, Menschenfeindlichkeit, wo schlägt Hass, wo schlägt Gewalt irgendwie Wurzeln, dass wir da rangehen müssen. Und da macht es uns eben auch der Staat nicht so einfach. Ich werde danach vielleicht in der Diskussion nochmal drauf kommen oder drauf insistieren. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Aber natürlich ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes schon immer gemeinnützig gewesen. Und weil wir eben der Meinung sind, dass Antifaschismus gemeinnützig zu sein hat und Faschismus eben ein Verbrechen ist, deshalb auch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt werden sollte, dass wir eben dadurch auch in die Position kommen, dass uns diese Gemeinnützigkeit eben im November 2018 aberkannt wurde durch das Berliner Finanzamt. Da können wir nachher nochmal genau drüber sprechen, weil auch da über den Föderalismus hängen natürlich auch Länder wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder jetzt in dem Fall Bayern mit drin, weil dieses Gemeinnützigkeitsverbot konnte nur ausgesprochen werden, weil das Berliner Finanzamt sich den Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern angeguckt hat und da steht oder stand immer noch, dass die VVN linksextremistisch beeinflusst sei. Also das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben, und ansonsten kümmern wir uns tatsächlich über alle Politikfelder, die wir beackern, um die Themen Faschismus, faschistische Parteien. Also wir sind auch oft Teil von Verbotskampagnen gewesen. Wir pushen den 8. Mai als Feiertag, eben die Befreiung vom Faschismus. Wir sind in Stolperstein-Inis drin. Wir machen Stadtrundgänge zu Themen Faschismus und Rassismus. Wir sind in der Kampagne Aufstehen gegen Rassismus aktiv. Wir sind vor Ort in Seebrücken-Gruppen mit drin. Das ist alles, wo wir auch mit drin sind. Und in Baden-Württemberg haben wir sogar eine eigene Zeitung, die heißt Antifa-Nachrichten, die alle paar Monate rausgebracht wird, wo dann auch Artikel zu Themen Rassismus und Faschismus drin sind. Und in Baden-Württemberg, weil das eine ziemlich starke Landesvereinigung ist, wird auch der Alfred-Hauser-Preis verliehen, jedes Jahr an antirassistische Gruppen, an antifaschistische Gruppen. Soweit dazu. Und zu dem heutigen Thema und weshalb ich auch mich freue, hier eingeladen worden zu sein, das sind natürlich drei Sachen, mit denen wir uns als VVN eben ganz intensiv beschäftigen. Zum einen eben die rechte Gewalt, klar, das kann man auf vieles beziehen. Das kann man aber auch ganz ausgebreitet auf die vier Säulen beziehen, also ihren Kampf um die Straße, ihren Kampf um die Parlamente, ihren Kampf um die Köpfe und ihren Kampf um den organisierten Willen, da können wir nachher dann auch nochmal drüber reden, was das auch mit staatlichen Strukturen zu tun hat. Wir haben viel mit Hetze zu tun, vor allem auch Hetze gegen antirassistische Initiativen. Da geht ja mittlerweile unglaublich viel auch übers Netz. Und wir haben natürlich auch mit Racial Profiling, wobei das ja nur einer der heftigsten Aspekte ist, also eben auch mit dem institutionellen Rassismus oder dem strukturellen Rassismus der Polizeibehörden oder der Ermittlungsbehörden oder überhaupt des Exekutivorgans zu tun. Auch da können wir nachher nochmal ein bisschen intensiver einsteigen. Und ich fand gerade super von dir, Silvia, ich bin dir total dankbar, dass du den Begriff, den ich heute Abend auch unbedingt mit einbringen wollte in die Diskussion, schon angedeutet hast in einem Nebensatz, den ich aber jetzt hier nochmal ein bisschen exponierter auch hervorheben will, nämlich den Begriff, der von Birgit Rommelsbacher kommt, der Dominanzkultur. Das ist für mich ganz wichtig, dass wir über diesen Begriff sprechen, also dass wir es hier in der BRD eben immer noch mit einer Dominanzkultur haben, wie genau das definiert wird. Das kann ja noch ausgeleuchtet werden. Und ich würde auch noch den Begriff von Wolf D. Hund mit reinbringen, von der negativen Vergesellschaftung. Also warum bestimmte Gruppen sich über die Negation anderer Gruppen definieren und daraus Politik machen. Und du hast das alles eigentlich schon relativ gut beschrieben. Da muss ich also jetzt auch nicht mehr so detailliert einsteigen. Mir war nur noch mal wichtig, dass diese zwei Begriffe hier auch ein bisschen durchschimmern durch die Diskussion. Soweit erstmal.
Du hast.
An der Stelle finde ich passend ein paar Überschriften von Artikeln in dem aktuellen Antifa-Heft, Antifa-Nachrichten, VVN BDA Baden-Württemberg, einfach vorzulesen. Ihr könnt Mitglied werden, dann bekommt ihr die Zeitung regelmäßig. Antikriegstag 2020. Rede von Dieter Lachenmeier in Stuttgart an Mahnwahl für die Opfer des Faschismus zur Erinnerung an das bisher größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Abrüsten statt aufrüsten, 40 Milliarden, das ist Wahnsinn. Antikriegstag in Tübingen, Lothar Letsche bei der Kundgebung am 1. September, dann Waffenlager, Schweinekopf werfen, Hitlergruß bei der KSK Calw, volle Aufklärung nötig. Dazu zu diesem Thema nimmt später noch Tobias Pflüger Stellung. In seinem Bericht Neue Normalität zum Zustand der Grundrechte in Zeiten von Corona, eine Dankesrede von Rolf Gößner. Könnt ihr auch finden auf seiner Webseite Internationale Liga der Menschenrechte. Soweit die Themen der Antifa-Nachrichten Baden-Württemberg. Nun aber weiter in dem Beitrag.
Als Europaparlamentarierin natürlich einen Blick sehr weit über Baden-Württemberg hinausgehst, willst du uns ein bisschen was von deinen Erfahrungen und Perspektiven erzählen?
Ja, selbstverständlich kann ich ein bisschen über die Politik der EU und die Auswirkungen der EU-Politik, insbesondere im Bereich der Migration, der Grenzabwehr und Migrationsabwehr auf das Erstarken der Rechten noch gleich eingehen. Ich will vielleicht vorweg, weil ich ja auch meinen Mitdiskutanten sehr aufmerksam zugehört habe, vielleicht nochmal ein paar allgemeine Sachen auch nochmal mit Blick auf Deutschland oder die Diskussion hier sagen. Zunächst einmal, wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir natürlich darüber, dass bestimmten Bevölkerungsgruppen aufgrund von ethnischen, kulturellen oder optischen Merkmalen bestimmte negative Zuschreibungen zugestanden werden. Das heißt, Rassismus ist auch immer genährt von Ressentiments, die es gibt. Und ich finde, Silvia hat viele wichtige Punkte angesprochen. Es gab aber auch Sätze, und ich will halt nicht, dass es vielleicht falsch verstanden wird in der Hinsicht, wie dass man Bildung braucht. Selbstverständlich, wenn es zum Beispiel um Ressentiments geht, was Vorurteile sind, die bedient werden an verschiedenen Stellen, ist wahrscheinlich ein wichtiger Mechanismus dagegen, einfach auch die Aufklärung voranzubringen und die Vorurteile, die Ressentiments abzubauen, statt sie immer und immer wieder zu schüren. Das wäre wichtig. Aber ich glaube, es gibt nicht unbedingt eine automatische Kontinuität zwischen nicht gebildet sein oder eine geringere Bildung haben, insbesondere einen geringeren Bildungsgrad haben und Rassismus. Gerade wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie die Rechten funktionieren, gerade wenn wir uns zum Beispiel als eine der rechten Parteien in Deutschland angucken, die AfD, dann stellen wir sehr schnell fest, dass für die AfD zum Beispiel nicht eben die Arbeiterin oder derjenige, der keinen Bildungsabschluss hat, keinen Schulabschluss hat oder so an vorderster Front im Bundestag steht, sondern sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger des Mittelstandes, viele Professorinnen und Professoren, vor allen Dingen Professoren, weil diese Partei natürlich auch sehr stark männlich dominiert ist und eher weniger weiblich dominiert ist. Ich finde das aber wichtig, das hervorzuheben, weil man manchmal in bestimmten Berichterstattungen oder ähnlichen sonst immer wieder eine Kontinuität sieht zwischen Rassismus gleich sogenannte Unterschichten und ähnliches. Und da gibt es eben keinen Automatismus, im Gegenteil. Rassismus kommt in allen Teilen der Gesellschaft vor. Rassismus kommt auch durchaus rassistische Ressentiments und Vorurteile. Gibt es durchaus auch in allen Parteien in Deutschland. Das wissen wir auch aus diversen Studien. Deshalb muss man da auch dies so nach vorne stellen. Und ich habe selber ja auch einen sogenannten Migrationshintergrund. Und ich bin mir sicher, dass ich, Silvia und viele Menschen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, natürlich auch immer wieder Erfahrungen an irgendeiner Stelle, egal ob kleine oder größere Erfahrungen, mit Vorurteilen, rassistischen Übergriffen oder Ähnliches gemacht haben. Es gibt aber auch einen Unterschied. Ich will diesen Unterschied nennen, weil Silvia ja eben dankenswerterweise auch meine Kollegin in Belgien, die von der belgischen Polizei Übergriffe erlitten hat, genannt hat. Ich kenne auch verschiedene Augenblicke, wo politisch oder wo wahrscheinlich motiviert von Ressentiments natürlich auch ich diese Erfahrung gemacht habe. Aber es gibt einen Unterschied wahrscheinlich zwischen mir und anderen Leuten, wenn es um das Thema Rassismus geht. Das erste ist, ich kann fließend Deutsch sprechen. Ich habe eine andere Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Ich habe einen Universitätsabschluss hier, habe einen Beruf, bin Abgeordnete. Ja, ich habe auch natürlich Erfahrungen mit Rassismus. Aber die Erfahrung, die ich mit Rassismus habe, ist vielleicht an manchen Stellen doch anders, weil ich auch dagegen mich anders zur Wehr setzen kann, als jemand, der nur gebrochen Deutsch spricht, als jemand, der vielleicht eben nicht sozial gut situiert ist, vielleicht sogar zum Beispiel im Jobcenter Hartz IV beantragen muss. Und wenn man sich diese Situation anguckt, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wenn diese Menschen im Jobcenter Hartz IV beantragen mit einem Migrationshintergrund, dann sieht man sehr oft, wie zum Beispiel mit Vorurteilen, teilweise auch offen rassistischen Äußerungen gegen diese Menschen vorgegangen werden. Also will damit sagen, ja, Rassismus betrifft alle Menschen gleich, die eben nicht zu der Mehrheitsgesellschaft gehören, in der objektiven, in der äußeren, in der oberflächlichen Wahrnehmung. Doch real betrifft sie natürlich Menschen, die eben nicht hochgebildet sind, die eben nicht der deutschen Sprache einwandfrei mächtig sind, die eben nicht vielleicht gut situiert sind, einen guten Beruf haben und ähnliches, nochmal härter. Und das muss man tatsächlich unterstreichen, weil darüber müssen wir auch mehr reden. Dann geht es auch darum, dass natürlich zum Beispiel in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiter eine Ellenbogengesellschaft vorangebracht wurde. Leistung soll sich zahlen, wer gut ist, wird schon durchkommen und ähnliches. Und diese Ellenbogenmentalität drückt sich natürlich auch dann an einer Stelle damit aus, dass eben dann in dieser Ellenbogenmentalität Parteien wie die AfD zum Beispiel jetzt dann hetzen können gegen andere sogenannte schwächere Menschen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass es schwächere Menschen sind, aber nach deren Auffassung schwächere Menschen, die eben nicht diese Vorteile haben, zum Beispiel geflüchtete Menschen, die neu hierher kommen. Also das nach unten getreten wird. Und natürlich hängt damit Rassismus auch in dem Sinne mit sozialen Strukturen zusammen. Es hängt mit einer Herangehensweise zusammen, wo immer wieder uns eingetrichtert wurde als Gesellschaft, der Bessere gewinnt, wir brauchen mehr Leistung einer Ellenbogengesellschaft. Und wenn sich Rassismus heute vielleicht offener zeigt oder gar mit einer Partei im Deutschen Bundestag vertreten ist, dann hat das auch was damit zu tun, dass mit dieser Ellenbogengesellschaft, mit dieser Mentalität, wir nennen das ja manchmal in den politischen Fachbegriffen auch der neoliberalen Politik, natürlich eben genau dieses Bewusstsein, ich muss mich gegen den anderen durchsetzen, das heißt, ich muss den, der unter mir ist, weiter runterdrücken, auch durchgesetzt hat. Auch darüber müsste man, finde ich, meines Erachtens mehr diskutieren können. Wir haben eine Situation in Deutschland. Deutschland hat zum Beispiel vor zig Jahren Menschen aus verschiedenen Ländern hierher gebracht als GastarbeiterInnen. Aus der Türkei, aus Griechenland, aus Italien. Und Deutschland hat sich in dieser Zeit, also für den Wiederaufbau auch vor allen Dingen des Landes, hat sich aber über Jahrzehnte hinweg zum Beispiel eben nicht als Einwanderungsland, als Staat begriffen. Das heißt, man hat auch jahrzehntelang eine Politik gegenüber hier neu zugewanderten Menschen, quasi Menschen, die neu in Deutschland Fuß fassen wollten, niemals eine Politik gefördert, die das Zusammenleben gestärkt hat. Man hat keine Politik gefördert, wo Menschen, die vielleicht unterschiedliche Kulturen haben und natürlich dadurch auch unterschiedliche vielleicht Mentalitäten oder Zugänge haben, zueinander gefunden haben. Man hat das nicht gemacht. Man hat erst in den Nullerjahren, also in den 2000er Jahren, überhaupt erst anerkannt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und damit erst bestimmte Maßnahmen wie Integrationsmaßnahmen und Ähnliches vorangebracht. Teil der Gesellschaft sich eine Existenz aufbauen kann, weiter vorankommen können. Welche sozialpolitische Agenda wird gegenüber zum Beispiel auch Migrantinnen und Neuankömmlingen hier geleistet? Zum Thema Racial Profiling. Ich habe ja, Silvia hat das Beispiel meiner Kollegin genannt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, auch da kann man vielleicht den Unterschied deutlich machen. Ich war mit Michel Brandt, meinem Bundestagskollegen von der Linken aus Baden-Württemberg, in diesem Jahr im Februar, März an der türkisch-griechischen Grenze, als damals die Situation eskaliert ist, weil die türkische Administration, die AKP-Administration die Grenze aufgemacht hat und Griechenland dagegen mit aller Waffengewalt und einer Armee und Ähnliches vorgegangen ist, dass die Geflüchteten nicht hierher kommen. Und wenn ich auf der einen Seite die Wirtschaftspolitik ändere, man muss aufhören, Waffen in alle Welt zu verkaufen und drittens, das ist glaube ich auch ein Punkt, was immer wichtiger wird, muss man konsequent was gegen den Klimawandel tun. Denn auch viele Länder, insbesondere nicht so starke, nicht so wirtschaftsstarke Länder, ärmere Länder, sind auch stärker vom Klimawandel und den Folgen des Klimawandels betroffen, dass auch dort wieder Menschen deshalb gezwungen sind zu fliehen. Und das tut die Europäische Union nicht. Sie tut eine ganz andere Politik, sie schreckt ab. Sie sorgt dafür, dass Menschen tagtäglich im Mittelmeer trinken und das ist natürlich nicht akzeptabel. Und diese Politik spielt natürlich den Rassisten und Faschisten in die Hände. Das ist auch auf der Hand. Deshalb bräuchte es hier einen kompletten Wechsel. Es bräuchte klare Maßnahmen gegen Fluchtursachen. Es bräuchte offene Grenzen für Menschen, die tatsächlich Schutz suchen. Und dann bräuchte es natürlich auch sozialpolitische Maßnahmen für Menschen, die hier leben, egal ob neu angekommen oder schon länger hier leben, dass sie tatsächlich ihre Existenz sozial, ohne soziale Ängste sichern können und ein Leben in Würde führen können. Wenn man das nicht macht, dann wird man immer nur über die Auswirkungen sprechen, aber nie über die Ursachen, warum überhaupt auch rechte Parteien erstarken können.
Und mich würde erstmal nochmal interessieren, wie das genau funktionieren würde, was Baden-Württemberg zum sicheren Hafen erklärt. Also kannst du das erläutern, was es damit auf sich hat?
Der Häfen ist erstmal ein Konzept für Städte und Kommunen, um sich zu sicheren Häfen für Geflüchtete zu erklären und auch so ein bisschen eine Solidaritätserklärung an die SeenotretterInnen im Mittelmeer. Und das ganze Konzept kann natürlich auch auf ein Bundesland ausgeweitet werden. Die Seebrücke Baden-Württemberg hat auch an die Landesregierung Baden-Württemberg eine Forderungsliste mit 10 Punkten zu diesem sicheren Hafen eben gestellt. Unter anderem soll Baden-Württemberg ein Landesaufnahmeprogramm schaffen, um eben Geflüchtete unkompliziert aus den Lagern holen zu können, auch Geflüchtete, die gerettet wurden, unkompliziert herholen zu können und ihnen hier Schutz zu bieten. Weiter geht es dann damit, dass sich Baden-Württemberg der Klage anschließen soll, die gerade gegen Horst Seehofer läuft, damit er seine Blockade hat. Und dann gibt es natürlich weitergehende Forderungen, die auch mit dem sicheren Hafen zu tun haben, zum Beispiel eben eine seezentrale Unterbringung der Leute, dass sie nicht ewig in den Landeserstaufnahmestellen setzen, eine bessere Bedingung in den Landeserstaufnahmestellen, bessere Verfügbarkeit von Sprachkursen, falls sie diese wahrnehmen wollen, weil auch das war mal eine Weile so, dass die Asylleistungen an Sprachkurse geknüpft waren und von denen dann aber nur ungefähr ein Drittel überhaupt besetzt waren personell. Sowas muss sich dann natürlich auch ändern. Außerdem fordert die Seebrücke Baden-Württemberg, und das fordern wir als Linke ja auch, das Ende der Abschiebehaft in Baden-Württemberg, dass das Abschiebegefängnis Pforzheim geschlossen wird und ersatzlos geschlossen wird und ganz klar auch eine Abschaffung des Konzeptes der sicheren Herkunftsländer. Dann frage ich mich manchmal, wer zur Hölle prüft das, dass das sicher sein soll, und kann ich bitte mal mit der Person reden? Und zum anderen führt das natürlich auch dazu, dass teilweise Asylanträge gar nicht mehr richtig geprüft werden.
Die Waffen kommen von hier. Und eine über Ressourcen möchte ich sagen, eine Afrikaner kann wegbleiben, kann rausbleiben. Aber in jeder Haushalt in Deutschland ist eine Afrikaner. Wer ein Handy hat, hat eine Afrikaner im Haus. Wer Kaffee trinkt, ob dies von Brasilien kam oder von Afrika kam, hat ein Afrikaner im Haus. Wer Schmuck trägt, hat eine Afrikaner im Haus. Also, wenn Gegenstände wert sind als Mensch, dann müssen wir wirklich überlegen, wie lange dieser imperialistische Leben weiter aufrechtgehalten werden, wenn wir Menschen ausschließen, die sowieso die Zukunft darstellen. Also, Afrika ist die Zukunft. Wir haben die Potenzial und die Jugendliche und wir haben die Ressourcen. Wenn die Grenze und die Botschaft zulassen würde, dass alle teilnehmen werden in die Botschaft, dann wäre die Welt vielleicht doch anders. Das heißt, wir müssen die Karte neu mischen. Wir müssen den Tisch nochmal auflegen und alle Karte am Tisch legen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, wie die Welt von morgen aussehen kann. Weil man kann nicht von Europa aus oder von USA aus das Leben Afrika oder anderer Länder bestimmen und die Grenze zwischen und gleichzeitig den Anspruch haben, jeder Land zu betreten, wie man will. Wenn denn Gleichberechtigung für alle auf die Erde, denn Menschen sind nicht handelbar. Und wer sich darauf stellt, dass man über die Menschenrechte handeln kann, ist ein Verbrechen. Und das kann ich jetzt nicht nennen. Wenn du als Weise das Recht nimmst, überall auf die Welt gehen zu können, muss das Recht sein für die anderen, von den anderen Kontinenten auch.
So, jetzt kommen wir zum nächsten Beitrag, den zweiten Teil dieser Vorträge und der Diskussion zum Thema Kann Baden-Württemberg Antirassismus, werde ich gegen Ende der Sendung senden. Nun zu einem Bericht von Tobias Pflüger von dieser Woche aus dem sogenannten Verteidigungsausschuss, der mit der Anwesenheit der Kampfknarrenbauer nun zu diesem Beitrag später die Hinweise auf die Analysen der Informationsdemilitarisierung. Tobias Pflüger hat über Parteigrenzen hinweg sehr viel Respekt und Anerkennung, weil er auch Mitbegründer war der Informationsstelle gegen Militarisierung, quasi eine Analysewerkstatt wegen seiner Arbeit als Europaparlamentarier und seiner Auswahl seiner Themen, seiner Reden im Bundestag.
Rassismus hat System, Fahndung per Raster.
Und freue mich sehr, mit meinen Musikern ein Konzert für euch zu spielen.
Wenn Sie jetzt an uns wollen, wie der Nazi wie der Jolle, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn Sie dann in lauten Tönen taufen, die der Dummheit frönen, werden wir dort schon gut erfressen.
Verteidigungsausschuss und unter anderem hat die Ministerin ihr Arbeitsprogramm 2021 vorgestellt. Es war interessant, weil sie angefangen hat mit der EU-Ratspräsidentschaft und war ganz stolz drauf, was die Bundesregierung dort alles durchgesetzt hat. Hat dann munter davon erzählt, es gäbe ja jetzt bald einen strategischen Kompass der Europäischen Union. Ich habe dann in der Reaktion für die Linksfraktion darauf gefragt, dieser strategische Kompass, den versuchen wir gerade seit Wochen zu bekommen, wir bekommen ihn einfach nicht. Und es kam dann später raus, ja, vielleicht kriegt die portugiesische Ratspräsidentschaft hin, dass da mal was Veröffentlichungsfähiges ist. Ansonsten ist da die Rede gewesen von einer Friedensfazilität, was die jetzt geschaffen wird im Bereich der Europäischen Union. Friedensfazilität ist ein wunderschöner EU-klassischer Schönschreibbegriff. Friedensfazilität heißt, dass konkret Truppen vor Ort ausgebildet werden und die Bundesregierung wollte auch, dass entsprechende Ausrüstung stattfindet. Da gab es ein paar Länder, wie die Neutralen, zum Beispiel Finnland, Österreich und andere, die gesagt haben, das machen sie nicht mit. Und jetzt hat man so einen klassischen EU-Kompromiss gemacht, dass man sowohl Ausbildung als auch Ausrüstung aber getrennt macht. Das war ihr Einstieg und dann ist sie übergegangen zu dem Themenbereich, dass im Jahr 2021 der Verteidigungsausschuss und der Haushaltsausschuss umfangreich 25 MIO-Vorlagen kriegen werden. 25 MIO-Vorlagen sind Beschaffungsprojekte, die offensichtlich noch vor Ende dieser Legislaturperiode, also vor Ende der Wahl, noch durchgezockt werden sollen. Ich habe dann gefragt, ja, was planen Sie denn eigentlich konkret? Schwerer Transporthubschrauber, davon ist die Rede. Oder natürlich eine Vorlage, die inzwischen berühmt-berüchtigt ist, nämlich die Vorlage zur Bewaffnung von Drohnen. Und die liegt im Finanzministerium und die SPD hat ja beschlossen, diese Legislaturperiode das nicht mehr zu entscheiden. Aber sie hat nochmal dafür geworben, dass also diese Beschaffungsvorlage auch vorgelegt wird. Wir werden jetzt bis Sommer, also praktisch bis dann der Wahlkampf losgeht, noch eine ganze Reihe von milliardenschweren Rüstungsprojekten vorgelegt bekommen. Eines dieser Rüstungsprojekte ist inzwischen schon ein Desaster. Das ist das sogenannte Future Combat Air System. Das gemeinsam mit dem MGCS, das ist ein gepanzertes Fahrzeug der Zukunft. Und Future Combat Air System ist ein großes Kampfflugzeug, was begleitet werden soll in Zukunft von Militärsatelliten und Drohnenschwärmen. Dieses Future Combat Air System ist geplant mit Frankreich zusammen und Spanien wird jetzt noch einsteigen. Es ist aber so, dass in jedem Gremium, in dem ich sitze, dieses Ding gerade von der Tagesordnung wieder runtergenommen wird, weil es nämlich keine Einigung gibt mit der französischen Seite. Sie aber ganz stolz berichtet hat, dass man an diesem Punkt weiter käme. Meine Frage daraufhin war, kriegen wir eigentlich irgendwann mal einen seriösen Bericht, was Stand der Dinge ist? Nein, wir kriegen ihn nicht. Dann ist sie übergegangen zu den Auslandseinsätzen und hat dort besonders zwei betont. Der erste Einsatz, den sie betont hat, war Afghanistan. Und das war interessant, weil sie durchaus relativ selbstkritisch beschrieben hat, was die Gemengelage insgesamt beim Afghanistan-Einsatz ist. Wir erinnern uns, der jetzt in seinen letzten Tagen befindliche US-amerikanische Präsident Donald Trump hatte beschlossen, dass die US-Truppen abgezogen werden aus Afghanistan. Und es wird wohl so sein, dass dieser Abzug in weitesten Teilen vollzogen wird. Datum ist 30.04. Das Mandat des Deutschen Bundestages läuft am 31.03. aus. Das heißt, die müssen uns ein Mandat vorlegen, bevor sie wissen, was eigentlich nun mit den US-Truppen passiert. Sie hängen in einem rechtlichen Dilemma drin. Das hat sie auch zugegeben und sagte, wir wissen nicht, wie das weitergeht da gerade. Wir wissen nicht, was die Biden-Administration macht. dem Afghanistan-Einsatz. Wir wissen aber auch, und das ist das, was heute verkündet wurde, es wird einfach normal weiter geplant. Das heißt, der Afghanistan-Einsatz wird weitergemacht und dann kündigte sie was an, was für uns als Linke natürlich relativ wichtig ist. Sie meinte, es wäre ja sinnvoll, mal eine Bilanz von so einem Auslandseinsatz. Das finde ich in Bezug auf Afghanistan-Einsätze eine sehr gute Idee. Wir erinnern uns, Teil des Afghanistan-Einsatzes war zum Beispiel das Massaker von Kunduz, über 100 Toten, durch einen Befehl eines Bundeswehrsoldaten. Das gehört für mich bezüglich einer Bilanz von so einem Einsatz auf jeden Fall dazu. Dann kam der Mali-Einsatz, oder korrekterweise ist es ja inzwischen ein Einsatz in der gesamten Sahelzone. Und da hat sie berichtet, dass man in Gesprächen mit der französischen Seite sei. Hintergrund ist, wir haben einen Anschlag in Niger gehabt mit 50 Toten. Wir haben inzwischen Proteste und Demonstrationen in Mali gegen insbesondere den französischen Antiterroreinsatz Barkhane, der eng verbunden ist mit dem MINUSMA und dem EUT in Mali, also dem Ausbildungseinsatz der Europäischen Union. An den beiden letzten nimmt die Bundeswehr ja teil. Und jetzt wird es sehr spannend, weil es natürlich die Frage ist, was machen eigentlich die französische Seite? Und ich weiß vom französischen Parlament, dass es dort inzwischen Kräfte gibt, die sagen, wir müssen da raus. Und gleichzeitig planen sie, sich immer mehr quasi an die französische Seite anzuhängen, sprich an den Antiterror-Einsatz. Also heißt, da ist quasi geplant, noch tiefer in Schlamassel reinzugehen. Wir wollten auch wissen, was nun war mit diesem Geheimeinsatz des Kommando Spezialkräfte in Mali, bei dem ja offensichtlich Munition abgezweigt wurde. Obwohl wir heftig protestiert haben, ist es so, dass eine Unterrichtung dazu erst Ende Februar stattfinden wird, was wir für deutlich zu spät halten. Wir halten diesen Einsatz in Mali für unverantwortlich und wollen, dass er beendet wird. Diese Ministerin scheint ihn verschärft fortsetzen zu wollen. Und dann kam der Themenbereich, den sie nicht angesprochen hat, den aber ich angesprochen habe und sie gefragt habe, nämlich, sie hat sich in den letzten Tagen geäußert, die Ministerin, dass es das Kommando Spezialkräfte bald bei seinem Bewährungsprozess gute Fortschritte machen würde. Ich habe dann gesagt, naja, das, was in der Presse zu lesen war, war im Grunde genommen schon jetzt der Freispruch. Und ich halte das für unangemessen, weil wir wissen zum Beispiel, dass eine ganze Reihe von diesen rechtsextremen Soldaten, die beim Kommando Spezialkräfte aufgeflogen sind, ja einfach nur versetzt worden sind, mehr nicht. Und strukturelle Veränderungen beim Kommando Spezialkräfte außer der Auflösung des zweiten Kompanie nicht stattgefunden haben. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass wir das Kommando Spezialkräfte nicht für reformierbar halten und der Auflösung fordern, aber insbesondere fordern, dass entschieden gegen diese ganzen rechten Netzwerke innerhalb der Bundeswehr, aber auch anderer Sicherheitskräfte vorgegangen wird. Sie verwahrte sich dann dagegen, dass da nicht genügend getan würde. Ich habe da in dem Punkt den Eindruck, wenn wir dann nicht weiter den Druck ausüben, wird da wenig passieren. Rede und Antwort zu dem Themenkomplex standen uns auch der Leiter der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums und die Chefin des militärischen Abschirmdienstes. Die haben uns auch darüber informiert, im Übrigen über die aufgeflogenen Reichsbürger in Ulm, in der Bundeswehr, in der Liegenschaft des BNBW, des Beschaffungsamtes der Bundeswehr. Man muss sich das vorstellen, das sind Beamte, die unterschrieben haben, dass sie quasi die FDGO einhalten und die gleichzeitig Reichsbürger sind. Bei drei Personen hat sich der Verdacht nach Angaben der MAD-Chefin bestätigt, bei den anderen ist man noch dran. Das zeigt halt einfach, im Rahmen der Bundeswehr sind eine ganze Reihe von Rechtsextremisten unterwegs. Und es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis man da weitere Fälle wieder aufdeckt. Wir bleiben da dran. Das war so ein kleiner Bericht aus dem heutigen Verteidigungsausschuss.
So, jetzt schaue ich mal, welche aktuelle Analysen auf der Webseite der Informationsstelle Militarisierung zu finden sind. Eine Analyse von vorgestern. Keine Abschiebung nach Afghanistan, ein Blick auf die aktuelle Lage im Einsatzgebiet der Bundeswehr. Dann von Christoph Marischka, umstrittene französische Luftangriffe in Mali, umkämpfte Technologie, künstliche Intelligenz und ihre militärische Verwendung. Das Kriegsministerium plant ja auch neue Kampfbomber, unter anderem Atombomben, abwurfsfähig, in Verbindung mit automatisch KI-gelenkten Drohnenschwärmen. Am 17. Dezember gab es den Ausdruck, den monatlichen. Dann geht es um das Aufschieben der Entscheidung zur Bewaffnung der Drohnen, das heißt der Ausweitung der extralegalen Hinrichtungen, auch durch die Bundeswehr. Bundeswehr im Corona-Einsatz. Naja, ihr könnt weiter Analysen auf der Webseite der Informationsstelle selbst nachlesen. Ein lokaler Termin im Zusammenhang der Frage Krieg, Frieden, atomwaffenfrei kann ich an dieser Stelle nennen. Am 22. Januar gibt es vom Friedensplenum Mannheim eine Aktion Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Da gibt es eine Kundgebung. Wenn die Bundesregierung gezwungen werden kann, dieses internationale Abkommen von sehr vielen Ländern in der UNO unterzeichnet, auch zu unterzeichnen, wäre natürlich eine Konsequenz, keine Lieferungen der jetzigen noch aktiven Atomanlagen, keine Zulieferungen an Atombomben in die USA und nach Frankreich, keine Entwicklung von deutschen Atombomben und vor allem auch Abzug und keine sogenannte Modernisierung von Atombomben in Deutschland, zum Beispiel in Büchel. Aber nun erstmal vor dem nächsten Beitrag ein paar Takte Musik. Banda Basotti, Siamo Guerriglia.
Werkverträge sind ein Grund für Leiharbeit und Werkverträge sind ein Grund für die schlechten Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Oft werden osteuropäische ArbeiterInnen über ausländische Firmen eingestellt zu noch schlechteren Bedingungen als die Festangestellten. Im Dezember hat es ein wegweisendes Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Sachen Leiharbeit gegeben. Es lässt nun den Europäischen Gerichtshof prüfen, ob und wie sehr sich die Arbeitsbedingungen von LeiharbeiterInnen von denen der Stammbelegschaft unterscheiden dürfen. Konkret geht es dabei um die Höhe der Löhne und den Equal Pay Grundsatz, der eigentlich europaweit gilt. Also gleiches Geld für gleiche Arbeit. Es ist das erste Mal, dass eine derartige Klage bis vor den Europäischen Gerichtshof geht. Der Arbeitsrechtler Professor Wolfgang Deubler arbeitet in der Kampagne, die die Klage durchführt. Er hat No Job FM im Gespräch erklärt, worum es bei den Klagen geht.
Bei diesen drei Verhandlungen geht es im Prinzip um dasselbe, nämlich Equal Pay, gleiche Bezahlung für Leiharbeiter und vergleichbar beschäftigte Stammarbeitskräfte. Natürlich gibt es im Gesetz den Grundsatz der Lohngleichheit, davon kann aber durch Tarifvertrag abgewichen werden. Und solche Tarifverträge gibt es abgeschlossen zwischen den DGB-Gewerkschaften und zwei Verbänden der Verleiher. Aber diese Abweichung ist nicht beliebig möglich, sondern da gibt es eine EU-Richtlinie, die bei der Auslegung des deutschen Rechts zu berücksichtigen ist. Und diese EU-Richtlinie über Leiharbeit sagt, dass man durch Tarifvertrag gegebenenfalls abweichen kann von dem, was kraft Gesetzes gilt, dass aber der Gesamtschutz des Arbeitnehmers, des Leiharbeitnehmers, am Ende nicht geringer sein darf. Und niemand weiß, was eigentlich Gesamtschutz bedeutet. In solchen Situationen muss das oberste Bundesgericht, in diesem Fall das Bundesarbeitsgericht, eine Vorlage machen an den Europäischen Gerichtshof und fragen, was bedeutet es eigentlich für die Begrenzung der Tarifverträge, wenn es heißt, der Gesamtschutz darf nicht unterschritten werden. Und es ist zu erwarten, dass bei diesen Verhandlungen am kommenden Mittwoch genau eine solche Vorlage rauskommt. Man wird also den Europäischen Gerichtshof fragen, was bedeutet Gesamtschutz.
LeiharbeitnehmerInnen dürfen durch Tarifverträge also nicht insgesamt schlechter gestellt werden als feste ArbeitnehmerInnen. Was das bedeutet, muss jetzt der Europäische Gerichtshof klären. Leiharbeit und Werkverträge sind für viele auf dem Arbeitsmarkt bereits Normalität geworden. Oft erscheinen die rot-grünen Reformen zur Deregulierung des Arbeitsmarktes und der Leiharbeit unter Kanzler Schröder als Startpunkt der heutigen Situation. Doch der Prozess zu deregulierter Leiharbeit hat schon früher begonnen. Der Arbeitsrechtler Dr. Rolf Gefgen erklärt, dass schon 1967 das Bundesverfassungsgericht den Weg für die Leiharbeit geebnet hat. Eine Entscheidung, deren Auswirkungen wir heute noch spüren.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Ende der 60er Jahre hat im Nachhinein jetzt große Bedeutung erlangt. Dann, wenn man in die Geschichte der Gestattung sozusagen der Leiharbeit hineinschaut, zum damaligen Zeitpunkt war das noch nicht abzusehen. Und zwar deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht damals eben die Auffassung vertreten hat, das sei ja eigentlich nur eine vorübergehende Geschichte. Leiharbeit sei eine Ausnahmeerscheinung. Also empirisch sei es eine Ausnahmeerscheinung. Das hat man einfach so behauptet, obwohl wir heute wissen, dass Leiharbeit keine Ausnahmeerscheinung ist. Und wenn es eine Ausnahmeerscheinung ist, dann nur deshalb, weil es einen Eingang in eine dauerhafte Fremdbeschäftigung darstellt. Das heißt also, dass man Leiharbeit und Werkverträge immer zusammennehmen muss. Und dann kommt man sehr oft bereits auf mehr als die Hälfte der Beschäftigten auch im industriellen Sektor. Heißt unter anderem in diesem Urteil ausdrücklich, dass es also eine völlig falsche Annahme sei und also jeder Logik widersprechen würde, wenn man davon ausgeht, dass also Leiharbeit ein Dauerzustand sein könnte. Und genau das ist eben eingetreten. Man hat das mehr oder weniger versucht, nur zu individualisieren, hat dann gesagt, also im Einzelfall ist es kein Dauerzustand, aber das ist ja eigentlich nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, dass es eben strukturell ein Dauerzustand wurde und dass auf diese Art und Weise letztlich ein Ausnahmerecht für das Arbeitsrecht insgesamt etabliert wurde. Begründet wurde das damals mit dem Grundrecht der Verleiharbeitsfirmen auf Berufswahlfreiheit. Also man muss dazu sagen, es ist sozusagen nicht die Grundrechte der Arbeitnehmer gewesen, die da irgendwann eine Rolle gespielt hätten.
1972 ist die Leiharbeit dann erstmals rechtlich eingeschränkt worden. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde verabschiedet. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz hat zum Beispiel die Leiharbeit auf 3 Monate begrenzt. Außerdem hat das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz keine tariflich geregelten Ausnahmen zugelassen, wie das heute der Fall ist. Zu der Zeit hat Leiharbeit noch keine große Rolle gespielt. Erst unter der Regierung Schröder nahm die Leiharbeit so richtig Fahrt auf, berichtet Professor Wolfgang Däubler.
Später dann durch die Reformen, die man also gemacht hat mit Hartz und anderen Leuten unter der Kanzlerschaft Schröder in der zweiten Schröder-Regierung, da hat man diese spezifische Zielrichtung dann aufgehoben und hat gesagt, Leiharbeit ist unbeschränkt und unbefristet zulässig. Und das bedeutet, man konnte normale Stammarbeitskräfte, Vollzeitbeschäftigte, ersetzen durch Leiharbeitnehmer. Denn man konnte sie ja unbefristet weiter beschäftigen. Und das war dann gewissermaßen der Punkt, wo dann die Kritik einsetzte. Und dann hat man gleichzeitig gesagt, okay, wir machen da so eine Art von Handel. Man schließt Tarifverträge ab, die das bisherige Niveau der Leiharbeitnehmer festschreiben, ungefähr ein Drittel weniger als das, was die Stammkräfte bekommen. Und dafür wird nur sehr eingeschränkt von dieser Möglichkeit der Ersetzung von Stammkräften durch Leiharbeitnehmer Gebrauch gemacht. Das war so damals die Situation. Also die Situation der Leiharbeitnehmer verdanken wir den Hartz-Reform. Ja? Man hat künstlich die Arbeitskraft verbilligt.
Die Folgen dieser Reformen sind heute in vielen Bereichen des Arbeitsmarkts zu sehen. Leiharbeit und Werkverträge gehören in Branchen wie der Automobilindustrie zur Normalität. Die gewerkschaftsübergreifende Initiative LaborNet kämpft seit ihrer Gründung gegen Leiharbeit und Werkverträge. No Job FM hat mit Mac Wompel vom LaborNet über den Kampf gegen Leiharbeit und Werkverträge gesprochen. Sie erinnert sich an die Anfänge der Kämpfe und die liegen lange zurück.
Im Prinzip, seit es das LaborNet gibt, und das ist schon über 20 Jahre her, aber richtige Kampagnen irgendwie dagegen mit Unterschriftenlisten, die fingen 2012 an. Und zwar zu den zwei darauf folgenden Tarifrunden, wo wir Tausende von Unterschriften gesammelt haben an die DGB-Tarifgemeinschaft mit dem Aufruf, diese Tarifverträge nicht zu verlängern bzw. nicht zu erneuern, mit allen Argumenten bzw. mit der Entkräftung aller Argumente der Gewerkschaften dagegen, aber bisher ohne Erfolg. Und das ist ja auch der Grund, warum uns kein anderer Weg übrig blieb, als vor Gerichte zu gehen, obwohl wir dem Arbeitsrecht in Deutschland nicht so unbedingt vertrauen.
Bei aktuellen Klagen gegen Leiharbeitsfirmen ist LaborNet unterstützend tätig. Wie Professor Wolfgang Däubler hat auch Mac Wompel von LaborNet Hoffnung, dass der Europäische Gerichtshof die Tarifverträge bei Leiharbeit kippt.
Es geht um eine grundsätzliche Entscheidung, und zwar nicht politische im gesetzgeberischen Sinne, sondern die Bestätigung unserer Klagen durch den Europäischen Gerichtshof würde bedeuten, dass die Tarifverträge der Leiharbeit der DGB-Tarifgemeinschaft nichtig sind, weil sie nämlich zum Nachteil der Leiharbeitnehmerin sind, was wir schon immer behaupten und eigentlich auch ein Verbot der Leiharbeit und der Werkverträge fordern, aber es halt eben nur auf dem juristischen Wege offensichtlich möglich ist, weil die DGB-Gewerkschaften auf diese Tarifierung, auf diese Tariföffnungsklausel, die das Gesetz ermöglicht, nicht verzichten möchten. In dieser Tariföffnungsklausel heißt es allerdings, dass die Tarifverträge nicht einseitig zu Ungunsten der Leiharbeitnehmerin sein dürfen, ein gewisser Gesamtschutz bestehen muss, sprich an der Stelle, wo sie weniger Lohn erhalten, müssten sie eigentlich dafür andere Vorteile bekommen zum Ausgleich. Und dies ist bei den deutschen Tarifverträgen zur Leiharbeit überhaupt nicht der Fall. Da gibt es nur Nachteile. Und deswegen könnten wir mit dieser Klage im Prinzip diese unsäglichen Tarifverträge kippen. Darum geht es. Eine Ohrfeige für die DGB-Gewerkschaften natürlich.
Weil Leiharbeit unter der Regierung Schröder so an Fahrt aufnehmen konnte, haben Werkverträge relativ an Bedeutung verloren. Leiharbeit hat für viele Firmen die Funktion übernommen, die zuvor Werkverträge inne hatten. Doch sind auch in dieser Zeit weiterhin Werkverträge von Firmen genutzt worden. 2010 hat das Bundesarbeitsgericht alle von der Tarifgemeinschaft christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen ausgehandelten Verträge für ungültig erklärt. Daraufhin hatten LeiharbeiterInnen die Möglichkeit, rückwirkend gleiches Geld für gleiche Arbeit einzuklagen. Dr. Rolf Gefgen erklärt, wie die Vergabe von Werkverträgen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, eigentlich funktioniert.
Das ist das ausgefeilte System der Werkverträge im Bereich der Automobilindustrie. Wir haben im Bereich der Automobilindustrie verschiedenste Arten von Werkverträgen, aber wir haben eben vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt zum Beispiel VW nehme, ganz ausgefeilt Werkverträge mit konzerneigenen Werkvertragsfirmen. Das ist eine ganz spezielle Geschichte, wo man eben sagen muss, diese Leute sind eigentlich alle beschäftigt von VW zum Beispiel. Sie bekommen oft von VW ihre Gehälter. Das heißt, es sind Leute, die Geschäftsführer zum Beispiel dieser konzerneigenen Werkvertragsfirmen sind Angestellte des VW-Konzerns, des Unternehmens VW. Und die sind deshalb also absolut eingebunden in diese Strukturen. Trotzdem werden sie für unabhängig erklärt. Da werden dann bei Klagen, die dann gegen Autovision oder jetzt heißt es VW Group Services erhoben werden, wird dann also ganz naiv gesagt, nur wir haben also mit VW gar nichts zu tun. Diese Firma hat mit uns, mit VW, die jetzt von den Leuten verklagt wird, eigentlich gar nichts zu tun. Wir wissen eigentlich gar nichts von den Arbeitsverhältnissen. Wir haben gar keine Ahnung, wo und wie die eingesetzt werden. Es ist alles dummes Zeug. Es ist alles Lüge. Es ist alles Manipulation. Manipulation ist eben nicht nur die Abkassmanipulation, die inzwischen ja nun längst strafrechtlich auch relevant geworden ist. Also Manipulation sind eben vor allen Dingen auch die Beschäftigungsverhältnisse mit den konzerneigenen Unternehmen, wo den Beschäftigten und dem Publikum und allen anderen Leuten versucht wird, weich zu machen. Die hätten also sozusagen mit dem Unternehmen nichts zu tun, obwohl sie Fleisch vom Fleische und Blut vom Blute dieser Konzerne sind. Also das ist noch eine viel schlimmere Geschichte als in anderen Bereichen. Tönnies lernt jetzt von VW. Die haben das Modell mehr oder weniger von VW vor Augen und wollen das dann also auch entsprechend so durchführen. Es wäre interessant zu sehen, ob das eben klappen sollte. Die Frage, die dann Tönnies zu Recht aufwirft, das muss man eben sagen, das ist eigentlich ein bisschen pervers. Wieso eigentlich wir und wieso nicht VW? Natürlich werden die das nicht so konkret formulieren, aber darauf läuft es hinaus. Wir brauchen im Grunde genommen nur die Umgehung von solchen Schutzvorschriften in den Bereichen, sondern wir brauchen natürlich ein totales Verbot von Werkverträgen, insbesondere im Bereich der industriellen Produktion. Und dann hätten wir das Problem Tönnies auch gleich miterledigt. Aber das ist natürlich da besteht kein Interesse daran. Es ist klar, dass man Tönnies herausgreift. Das ist ein besonders ekelhaftes Unternehmen. Wobei man nicht genau weiß, ich meine, also strafbar haben sich Leute bei VW viel mehr gemacht als bei Tönnies. Aber natürlich, VW hat einen viel größeren Goodwill und das ist ja ein Heiligtum. Die deutsche Automobilindustrie ist eine heilige Veranstaltung. Das kann man natürlich von den Schweinen nicht behaupten.
Leiharbeit und vor allem Werkverträge würden die Belegschaften der Industriekonzerne entkernen, so Dr. Rolf Gefgen weiter. Mit der Weitergabe der Klage des Bundesarbeitsgerichts an den Europäischen Gerichtshof ist ein erster Schritt gemacht. Auch das Verbot von Werkverträgen im Kernbereich der Fleischwirtschaft ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss gleicher Lohn für gleiche Arbeit für alle gelten, so die Forderung derer, die vor dem Bundesarbeitsgericht geklagt haben. Der juristische Kampf wird jetzt auf europäischer Ebene ausgetragen. Das macht Sinn. Schließlich sind Leiharbeit und Werkverträge längst ein europäisches Phänomen und auch Problem. Neben dem juristischen Kampf bleibt auch der gewerkschaftliche Kampf gegen Leiharbeit und Werkverträge ein Weg für gleichen Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen einzustehen.
Ergänzen könnte man es natürlich, das Beispiel VW ist nur ein Beispiel von vielen. Diese Praktiken werden von allen Automobilkonzernen, Chemiekonzernen und so weiter angewendet. Auch wenn es ganz wenige Ausnahmen gibt, in denen ein starker Betriebsrat durchsetzen konnte, dass gleiche Bedingungen sind es im Endeffekt, wenn man alles betrachtet, auch die Arbeitsbedingungen und die Kündigungszeit keine gleichen Bedingungen, auch wenn vielleicht teilweise die Bezahlung ähnlich ist. Das sind aber sowieso nur Ausnahmen. So, aber nur erstmal noch ein paar Takte Musik und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil des Beitrags Antirassismus.
Marcel Khalife, avec son traditionnel oud en main, est une superstar au Moyen-Orient. Les Libanais ne rateraient sa performance pour rien au monde, même si cette année les conditions de sécurité sont plus difficiles. Cet enfant du pays, qui se produisait sous les bombes pendant la guerre civile, n'a rien perdu de son engagement d'antan.
J'ai peur de perdre mon pays. Moi, je ne suis pas politicien, je suis musicien, compositeur, chanteur. Et à travers ma musique... je peux lutter pour garder mon pays.
Le festival a été déplacé du temple de Baalbek, non loin de la frontière syrienne, à la banlieue de Beyrouth, dans une ancienne manufacture de soie. Dans ce nouveau décor, l'équipe tente de perpétuer la tradition d'un festival créé en 1956.
Il y a eu trois roquettes qui sont tombées près de l'acropole, en provenance de Syrie. On aurait pu dire c'est fini, on s'arrête, mais l'idée était quand même de continuer cette résistance culturelle.
Le concert se joue à guichet fermé. Quelques paroles, quelques notes, quelques poèmes, la légende de la musique arabe enflamme le cœur des Libanais en toute sobriété.
De vivre ces moments-là et d'écouter ces mots, ce qu'on entend maintenant avec Marcel, on a encore de l'espoir, on se dit encore, oui, on va vivre ici, on va essayer de lutter pour survivre là.
Il y a un grand message pour la paix, pour tous les gens, une partie contre une autre.
Et lorsque la musique se fait silence, l'émotion est à son comble. Un court temps d'arrêt, une pensée pour toutes les victimes des attentats des dernières semaines. Le temps d'une soirée, Marcel Ralifet a su faire oublier que la guerre est aux portes du pays.
Ich wollte eigentlich jetzt mehr Musik von Marcel Kalifeh spielen. Das war sozusagen ein paar Takte Musik und ein Bericht von einem Konzert, von einem, ja, und hier steht unter diesem Video Marcel Kalifeh, La Paix ou sans Liu. C'est un des figures de la culture au Moyen-Orient. Marcel Kalifeh a même été nommé artiste pour la paix par l'UNESCO. Auteur, compositeur, musicien est considéré comme palestinien par les Palestiniens, comme Libanais au Liban. C'est dire la force de son engagement. C'est moi, d'où 23, il a électrisé la science du festival de Baalbek au Liban, dans un contexte très particulier. So, aber nun wird die Zeit wieder etwas knapp und gleich zum nächsten Beitrag, dem zweiten Teil, wie gesagt, von Antirassismus.
Auch historisch jetzt, wenn man mit Blick auf Afrika das diskutiert, die Kolonialisierung und Ähnliches, ja, wo Ressourcen in der Welt oder Ressourcen dieser Länder ausgebeutet wurden tatsächlich, wirtschaftliche Stärke, um Profit, um alles Weitere zu generieren, wo Rohstoffe, wo natürliche Ressourcen dieser Länder missbraucht wurden und weggenommen wurden den Bevölkerungen und irgendwie in die sogenannten industrialisierten Staaten mitgenommen wurden, um dort irgendwie teurer verkauft zu werden und Ähnliches. Und das ist ein Problem, das ist tatsächlich ein Problem. Damals war es Kolonialismus, man hat das offen gemacht. Und es gab dazu ja auch eine Erzählung. Die Erzählung war ja dann sozusagen in der sogenannten weißen Welt, war ja, dass die Schwarzen eben die moderne, die zivilisierte Kultur ja auch brauchen. Und dass man deshalb da eingreift, dass man deshalb das macht. Aber im Endeffekt hat es ja nicht, war es ja nicht wirklich so, dass die sie gebraucht haben, sondern dass deren Ressourcen ausgebeutet wurden, dass deren Möglichkeiten ausgebeutet wurden, bis hin zu, dass deren Arbeitskraft ausgebeutet wurde und brutaler ausgebeutet wurde. Profitiert haben davon vielleicht im gewissen Maße auch Bevölkerungen in diesen industrialisierten Ländern, aber hauptsächlich auch große Unternehmen. Und es ist nicht so, dass wir immer nur denken müssen, das war damals der Kolonialismus. Heute geht ja der Imperialismus auch weiter. Wenn man sich die EU-Afrika-Strategie anguckt, dann kann man zwei Dinge in dieser EU-Afrika-Strategie rauslesen. Das erste ist, die Ressourcen dieser Länder sollen weiter gut und besser, zum Beispiel von der Europäischen Union, insbesondere Deutschland, was ja auch irgendwie ein gewichtiger Faktor in der EU-Afrika-Strategie ist, besser benutzt werden können. Das Zweite ist, dass man mit Regimen in den Regionen, in den verschiedenen Ländern dort zusammenarbeitet und sie gleichzeitig damit beauftragt, die Menschen fernzuhalten von hier. Wenn ich aber jemand bin, der aus Saudi-Arabien eben nicht reich ist, nicht irgendwie eine Million Euro hat, nicht sichern kann, ohne jegliche Hilfsangebote zum Beispiel hier zu leben, kann ich nicht hierher kommen. Ich muss gefährliche Routen gehen, ich muss mit meinem Leben vielleicht bezahlen, diesen Fluchtweg, und gegebenenfalls werde ich trotzdem zurückgeschickt. Das, was die EU-Migrationspolitik angeht. Ja, in der Tat. Wir reden über verschiedene Regime, über verschiedene despotische Systeme in der Welt, die teilweise damit beauftragt werden von der Europäischen Union, Migranten hier fernzuhalten. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel der EU-Türkei-Deal. Jeden Tag wird hier zum Beispiel auch in deutschen Medien darüber berichtet, dass die Menschenrechtssituation in der Türkei nicht gut ist. Der Top-Beauftragte der Europäischen Union, Geflüchtete aus der EU fernzuhalten, zumindest die Geflüchteten aus Syrien, aus Afghanistan und anderen Ländern, insbesondere aus Syrien, ist Präsident Erdogan aus der Türkei. Es gibt einen EU-Türkei-Pakt, um Migranten hier fernzuhalten. Oder das bekannteste Beispiel ist vielleicht Libyen. In Libyen tobt ein brutaler Bürgerkrieg, nachdem die NATO-Mitgliedstaaten, verschiedene NATO-Mitgliedstaaten dort das vorherige Regime niedergebombt haben. Es tobt ein brutaler Krieg. Es gibt eine anerkannte, international anerkannte Regierung, die Sarraj-Regierung, die durchaus fragwürdig ist. Und diese Regierung hat erklärt, dass zum Beispiel Milizen ihre offizielle Küstenwache ist. Diese sogenannte libysche Küstenwache, die aus Milizen besteht, die teilweise die Menschen brutalst, also die Geflüchteten brutalst misshandelt, eine Region, in der es sklavenähnliche Märkte gibt, erhält Geld von der Europäischen Union, bitte fernzuhalten aus der Europäischen Union. Frontex ist Teil, wie wir jetzt auch mitbekommen haben, weiß Bescheid über illegale Pushbacks, das heißt die Zurückweisung von Menschen ohne die Gewährung, dass sie überhaupt einen Asylantrag stellen könnten. Frontex weiß davon. Frontex soll nach dem neuen Migrationspakt auch bewaffnete Korps kriegen. Wer kontrolliert Frontex? Wie wird Frontex kontrolliert? Wieso hat Frontex, seit wann hat Frontex die Legitimation dazu? Die Transparenz besteht nicht. Doch auch hier kommen wir wieder an den Punkt, was ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte? Das Hauptproblem ist, dass die Europäische Union selber, wie ich eben schon gesagt habe, eine imperiale Politik dahingehend verfolgt und diese noch weiter zuspitzen wird in den nächsten Jahren, dass sie Ressourcen aus anderen Ländern ausbeutet. Mit der Konsequenz, dass Menschen in ihrer Existenz bedroht sind und auf der Suche nach einem sicheren Leben für sich sind. Und diese Menschen sollen gleichzeitig davon aufgehalten werden, auf diesem Weg aufgehalten werden, und dafür wird abgeschottet und militarisiert. Die Europäische Union verfolgt eine imperiale Politik, auch mit der direkten oder indirekten Beteiligung an Kriegen in verschiedenen Regionen der Welt. Afghanistan, ein sehr wichtiges Land, worüber wir reden können. Und vor allen Dingen die deutsche Bundeswehr stark mit daran beteiligt. Dann ist es über indirekte, indem man zum Beispiel auch Waffen verkauft. Waffen an Regime, die unmittelbar selber im Krieg beteiligt sind, wie Jemen, zum Beispiel Saudi-Arabien und andere Länder, oder die indirekt an Kriegen beteiligt sind und Waffen zum Beispiel an Kriegsparteien liefern, wie die Türkei zum Beispiel Richtung Libyen. Also auch das ist die eigene Politik der Europäischen Union. Und wenn wir etwas daran verändern wollen, dann finde ich, müssen wir genau über diese Machtverhältnisse, über diese Ausbeutungsverhältnisse diskutieren und diese Ausbeutungsverhältnisse in Frage stellen.
So, ich möchte an der Stelle in dem Beitrag ein Stückchen weiter vorspringen, um die Stellungnahme von Michael Dandl vom Vorstand der VVN Peter Heidelberg noch einen Teil senden zu können. Zwischendurch aber schaue ich mal noch auf die Webseite Bündnis gegen Abschiebung. Aufruf genereller Abschiebestopp in der Corona-Krise von der Vereinigung Alle bleiben. Was gibt's denn noch? Seebrücke, 7 Tage Protestcamp in Heidelberg hat angefangen. Hauptforderungen, alle Lager evakuieren, Bewegungsfreiheit. Aufruf von Initiativen aus Tübingen, SOS Bihatsch. Dann die Drecksarbeit wird delegiert, ein Schwarzbuch Buschbecks dokumentiert auf 1500 Seiten, Gewalt gegen Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen. Fazit, Frontex gehört abgeschafft. Dann die Termine der nächsten Abschiebungen. Morgen möglicherweise Abschiebung nach Pakistan. Donnerstag Abschiebung nach Serbien. Nächsten Mittwoch Sammelabschiebung nach Gambia. Mittwoch 24. Sammelabschiebung nach Serbien und Nordmazedonien. Diese Termine der Abschiebungen regelmäßig, wöchentlich, könnt ihr lesen auf der Webseite Aktion Bleiberecht. Da gibt es noch eine Petition, Freiburg. Da gibt es noch eine Petition, keine Abschiebung in den Tod des Reporters Mohammed Azhar Shah nach Kaschmir. Und was mir noch wichtig erscheint, Hinweis auf die Überschrift innerhalb der Webseite. Fluchtursache, absolute Armut. Da wird anderen Fluchtursachen sind weniger umstritten als eine der Hauptfluchtursachen, absolute Armut. So, jetzt komme ich aber noch mal rein in den Beitrag Antirassismus. Der Beitrag gerichtliche Aufarbeitung des 25 Milliarden Betrugs, der Spekulation des Finanzkapitals Cum-Ex könnt ihr im Freien Radio selbst nachhören. Hinweisen möchte ich noch auf auch einen Beitrag von Amnesty International zur globalen Ungleichheit der Verteilung der Impfstoffe. Und 5 Buchtipps. Erster Buchtipp, Afro-Europäisch. John Pitti, ein ausgezeichnetes Buch mit einer Reise in sehr viele Länder, afro-europäisch. Dann nochmal das Buch von Jean Ziegler, Europa der Schande, Bericht von seinen Besuchen in den Flüchtlingslagern. Dann, wie schon öfters, Martin Kaparos, Der Hunger. Und 2x Panait Istrati, einmal die Haiduken und zum zweiten Auf falscher Bahn, eine frühe Kritik am Stalinismus. So, aber jetzt noch zu den Vorträgen Antirassismus. Ich werde es auch dann im Laufe der nächsten Tage diese Vorträge ins Freie Archiv der Radios hochladen, wo ihr sie dann ganz anhören könnt.
Machen müssen, beziehungsweise daraus kommt dann zum Beispiel auch eine Finanzierung für eine libysche Küstenwache zustande. Oder ja, wird an irgendwelche Leute gezahlt, damit sie die Grenze...
Diese Vorurteile abzubauen und uns zu verstehen und diese Systematik des Rassismus zu verstehen.
Wenn Sie nicht kennen, Uri Jalloh ist am 7. Januar 2005 in Dessau in einer Polizeizelle verbrannt. Gutachten haben gezeigt, dass Uri Jalloh...
Wenn wir so die Quintessenz der letzten Beiträge auch nochmal rausfiltern, da kam ja dann schon durch, dass wir natürlich bei solchen Sachen auch immer über den Kapitalismus reden müssen oder über das Akkumulationsregime an sich. Und wir müssen in dem Zusammenhang natürlich auch davon sprechen, dass wir es hier mit einer sogenannten bürgerlichen Repräsentativdemokratie, also jetzt wiederum gemünzt auf die BRD, zu tun haben, die überlagert ist natürlich von dieser Akkumulationslogik und auch zusammengehalten wird von den unterschiedlichsten Unterdrückungsverhältnissen, wovon zum Beispiel der Rassismus auch einer ist. Und natürlich äußert sich dann auch Rassismus, egal ob alle vier Jahre Wahlen stattfinden, in den Institutionen, in den Behörden, die das alles letzten Endes vom Machtaspekt zusammengehalten auch regulieren müssen. Also da kommen wir dann in die Staatsanalyse rein. Und für mich ist eigentlich wichtig, nochmal zu betonen, dass natürlich auch ein Exekutivorgan wie die Polizei, eine Ermittlungsbehörde, die ja wirklich knallhart an den Sachen dran ist, die hat den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu gewährleisten. Polizistinnen sind Trägerinnen des staatlichen Gewaltmonopols. Das heißt also, die sind schon von ihrer Selbstlegitimation her dazu angehalten, immer und überall auch zu kontrollieren, zu ordnen, zu überwachen, zu observieren. Und natürlich gehen die da entlang von Unterdrückungsmechanismen, die sie internalisiert haben. Und bei der Polizei ist eben Racial Profiling, aber auch der Umgang mit zum Beispiel Leuten, die dann festgenommen werden oder in Gewahrsam genommen werden, da gibt es jetzt auch eine Initiative, die nennt sich Death in Custody, ist natürlich immer einer, wo es auch für diese Leute dann gefährlich werden kann, weil die aus der Sicht der Polizei eben nicht so viel wert sind. Ja,
So, wie gesagt, die vollständigen Vorträge werde ich in den nächsten Tagen in gesamter Länge ins freie Archiv der Freien Radios hochladen. Zum Schluss noch ein Hinweis, die vor zwei Tagen, am 15. Januar vor 102 Jahren, wurde ja Rosa Luxemburg ermordet mit einem Genickschuss durch die reaktionäre Freikorps in Zusammenarbeit und Duldung von Ebert Noske. Und die Themen der diesjährigen Rosa-Luxemburg-Konferenz könnt ihr Zusammenfassungen nachlesen und später auch eine Broschüre mit den gesamten Vorträgen auf der Webseite Junge Welt Rosa-Luxemburg-Konferenz. Soweit die Sendung Grenzenlos vom Januar 21 und ciao bis zum nächsten Mal.
Dann lodern die Fackeln, dann knallen die Fahnen, dann dröhnen die Lieder, dann brennen die Scheite, dann brennen die Bücher, dann brennen die Eier.